Das ist der letzte Checkpoint vor der libanesisch-israelischen Grenze. Zwischen Stacheldraht und Betonblöcken kontrollieren ein paar Soldaten der regulären Armee noch einmal die Ausweispapiere. Pass, Akkreditierung des Informationsministeriums, Sondergenehmigung des Geheimdienstes. Ein Telefonat mit dem Vorgesetzten, ein Blick in den Wagen, dann geht es weiter. Hinter dem Checkpoint windet sich der Litani-Fluss durch eine Schlucht. Steile Felswände. Der Himmel ist wolkenlos blau. Irgendwo weit oben kreisen israelische Drohnen. Hier beginnt die Pufferzone, 130 Kilometer lang bis zu 20 Kilometer tief. Eigentlich sollte sie waffenfrei sein. Aber was kümmert das die Hisbollah? Die Partei Gottes, wie sie sich selbst herrlich nennt. Die Hisbollah hat die Pufferzone de facto unter Kontrolle. Die zerklüftete Berglandschaft ist ihr Operationsfeld. In unmittelbarer Nähe zur israelischen Grenze finden die schiitischen Milizionäre Tarnung und Unterschlupf. Gelegentlich fährt ein weißer gepanzerter Mannschaftswagen der UNIFIL-Truppe vorbei. Auch sie ist hier machtlos. Die Blauhelme können nicht eingreifen, um für Ruhe zu sorgen. Sie sind nur Beobachter. Sie dürfen den Beschuss, der seit dem 7. Oktober immer heftiger hin und her geht, nur registrieren. 17 Jahre lang folgten die Feindseligkeiten in diesem Gebiet einem bösen, aber abgekarteten Spiel. Feuerte die Hisbollah ein paar Granaten auf eine israelische Stellung, feuerten die Israelis ein paar Granaten gleichen Kalibers zurück. Selten gab es Tote. Und wenn, ließ man über die UN-Blauhelme ausrichten, dass es nicht so gemeint war. Das ist vorbei. Nun sind auf israelischer Seite Kampfjets im Einsatz. Die Hisbollah schlägt mit Drohnen und Bodenluftraketen zurück. Die Schiitenmiliz will mit Waffengewalt Solidarität mit der Hamas demonstrieren. Noch ist es ein Kleinkrieg. Aber solange im Gazastreifen gekämpft wird, so lange besteht die Gefahr, dass er hier an der libanesisch-israelischen Grenze zum großen Nahostkrieg mutiert. Ein ums andere Mal mobilisiert die Hisbollah ihre Anhängerschaft. Meistens am Freitag, dem islamischen Feiertag. El Maut le Israel, Tod Israel, skandieren die Einpeitscher auf den Lautsprecherwagen. Dahinter schwenken junge Milizionäre gelb-grüne Fahnen. Diesmal sind es nicht die üblichen Rituale, mit denen die Hisbollah in Krisenzeiten Kampfbereitschaft signalisiert.
Die Hisbollah wird nicht hinnehmen, dass Gaza zerstört wird. Die Hisbollah verteidigt unsere Ehre. Sie wird standhaft bleiben. Sie wird nicht akzeptieren, dass Gaza vernichtet wird. Wir stehen zu unserem Führer Hassan Nasrallah und grüßen unsere Märtyrer. Gott hab sie selig, wir haben viele Märtyrer zu beklagen. Ich komme aus dem Südlibanon und weiß, wovon ich rede.
Hassan, einer der jungen Hisbollah-Anhänger. Kein Regime in der islamischen Welt stellt sich so demonstrativ hinter die Hamas wie die Hisbollah. Die Schiitenmiliz gibt sich als Schutzmacht der Palästinenser aus. Doch im Vergleich zu anderen arabischen Staaten hat es im Libanon keine großen Massendemonstrationen für Gaza gegeben. Pro-palästinensische Kundgebungen beschränken sich meist auf die Kerngebiete der Hisbollah, den Südlibanon, den Süden Beiruts, die Bekaa-Ebene. Dort werden mal 5, mal 10.000 Anhänger zusammengetrommelt, mehr sind es nicht. Die meisten Libanesen sind sich darüber im Klaren, was ein weiterer Krieg mit Israel anrichten würde. Zuletzt hatte er 2006 den Süden des Landes und die südlichen Stadtteile Beiruts heimgesucht. Nun, nach der Hafenexplosion, nach Corona, in einer verheerenden Wirtschaftskrise, in der alles Geld nur noch Papier ist und die letzten sozialen Netze zerreißen, nun wäre ein weiterer Krieg gleichbedeutend mit Sturz in den Abgrund.
Ja, das ist möglich. Nichts ist im Libanon unmöglich. Wir bekommen keine Antworten. Wir fühlen uns nicht sicher. Wir sind unglücklich.
In den Krater des Krieges blicken all die Libanesen, die viel zu verlieren und nichts zu gewinnen haben. Eine Frau wie Leila zum Beispiel, 30 Jahre alt, gebildet, klug. Leila hat 2 Uni-Abschlüsse, einen in Wirtschaft und einen im Fachgebiet künstliche Intelligenz. Genützt hat ihr das nichts. Sie arbeitet in einem Lebensmittellädchen im Westen Beiruts, verkauft Softdrinks und Chips.
Die Hezbollah würde von einem Krieg profitieren. Krieg ist ihr Kerngeschäft. Aber wer wird darunter leiden? Die einfachen Leute, die zahlen den Preis. Nicht die Hezbollah, nicht ihre Kämpfer, die für Gaza in den Krieg ziehen wollen.
Leila weiß, was in Gaza geschieht. Ständig scrollt sie sich auf ihrem Handy durch die Nachrichtenlage.
Ich fühle mit den Kindern, mit den Frauen, die dort leiden. Aber ich bin nicht für die Hamas, auch nicht für die Hezbollah. Die sind doch alle gleich. Dabei gäbe es andere Wege, den Menschen in Gaza zu helfen.
Menschen wie Leila sind mit ihren Ansichten vollkommen irrelevant im Nahen Osten. Es gibt zwar Millionen und Abermillionen von ihnen, aber sie gehören nicht zu den sogenannten Akteuren. Akteure, die Schlagzeilen machen, Männer wie Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah, der im Libanon über Krieg und Frieden entscheidet.
Wir können jederzeit in diesen Krieg einsteigen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir können uns für jede Option entscheiden.
Labeika, ya Nasrallah. Wir dienen dir, Nasrallah, ruft seine Gefolgschaft. Der 63-jährige Scheich zählt zu den Kultfiguren radikaler Islamisten. Ein Phantom, das seit 17 Jahren im Verborgenen lebt. Als israelische Kampfjets während des letzten Libanon-Krieges 2006 sein Haus und sein Büro im Süden Beiruts bombardierten, tauchte er unter. Die Reden Nasrallahs versetzen den Libanon besonders in Krisenzeiten in eine Art Ausnahmezustand. Wenn er spricht, sind die Straßen wie leergefegt, schließen die Geschäfte. Der Scheich erscheint meist gegen 15 Uhr landesweit auf den Bildschirmen. Grauer, bis auf die Brust reichender Bart, dunkles Gewand. Der schwarze Turban, den er trägt, weist ihn als Sayyid aus, als direkten Nachkommen des Propheten. Hassan Nasrallah ist der eigentliche Machthaber im Libanon. Die korrupten Politpaten der Christen, Sunniten und Drusen kümmern sich die meiste Zeit um ihre eigene Klientel und sind damit beschäftigt, ihre Pfründe zu sichern. Inmitten der hochexplosiven Nahostkrise gibt es keine handlungsfähige Regierung im libanesischen Staat. Auch keinen Präsidenten, weil sich die zerstrittenen Gruppierungen auf keinen Kandidaten einigen konnten. Das politische Vakuum füllt die Hezbollah, die sich als Verteidiger nationaler Interessen geriert.
Ich sage allen, die auch nur daran denken, den Libanon anzugreifen, ihr begeht die größte Dummheit eures Lebens. Ihr setzt eure Existenz aufs Spiel.
Vom Iran hochgerüstet, kampferfahren und diszipliniert wie sie ist, wäre die Schiitenmiliz im Ernstfall für Israel ein hochgefährlicher Gegner. Sie verfügt über geschätzt 130.000 weitreichende und präzise Raketen, gegen die in Schwärmen verschossen auch Israels Iron Dome wenig ausrichten könnte. Städte wie Tel Aviv und Haifa sind in Reichweite der Hezbollah, Militärflughäfen, Kraftwerke, Verwaltungs- und Regierungszentralen. Doch so aggressiv die Auftritte des Scheichs dieser Tage auch wirken, den Befehl zum Großangriff hat Nasrallah bislang nicht gegeben. Stattdessen beschränken sich die Gefechte auf das Grenzgebiet im Südlibanon. Nahostanalysten wie Heiko Wimmen von der International Crisis Group in Beirut erklären sich das so.
Hezbollah ist nicht versessen darauf, in diesen Konflikt hineingezogen zu werden. Man hofft, dass idealerweise Hamas den Israelis so viel Verluste zufügen kann, so viele Schwierigkeiten machen kann, dass es am Ende zu irgendeiner Kompromisslösung kommt. Wenn tatsächlich eine zweite Front eröffnet wird, wenn es zu einem totalen Krieg kommt, dann werden die Verluste und die Zerstörungen im Libanon furchtbar sein.
Die nahöstliche Welt ist aus den Fugen und im Libanon entscheidet eine vom Iran subventionierte Miliz über das Schicksal des Landes.
Die libanesische Gesellschaft hat keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen von Hezbollah. Diese Entscheidung, sich weiter in diesen Krieg hineinzubegeben, der Kleinkrieg an der Grenze ist ja auch schon eine Form der Beteiligung an diesem Konflikt. Die Entscheidung, sich da weiter hineinzugeben, liegt bei der Führung von Hezbollah, liegt vermutlich auch in Teheran. Niemand weiß genau, wie diese Kommunikationen ablaufen, wer am Ende das letzte Wort hat. Aber ganz sicher ist, die libanesische Gesellschaft, libanesische Parteien, selbst die politischen Partner von Hezbollah haben dazu nichts zu sagen.
Die Fahrt vom Checkpoint quer durch die Pufferzone bis zur libanesisch-israelischen Demarkationslinie führt über Straßen, die in Serpentinen hinauf auf eine karge, steinige Hochebene führen. Vorbei an leeren Dörfern und Höfen. Wie ausgestorben liegen sie da. Es ist ein spärlich bewachsenes Hügelland, über das Hirten mit ihren Schafherden ziehen. Wäre es nicht der Südlibanon, es wäre eine Idylle.
Ja, es ist schön bei uns. Sei willkommen. Eigentlich könnten wir hier ganz gut leben, mit unseren Ziegen und Schafen. Aber jetzt haben wir nur noch Angst und sind auf der Flucht. Hier ist es zu gefährlich. Wir werden nach Baalbek gehen. Dort ist die Armee und passt auf uns auf.
Also zieht der Viehzüchter Ibrahim mit seinen 500 Tieren über die Berge in die Bekaa-Ebene, wo es genug Weideland gibt und Verwandte, die ihn aufnehmen werden. Hier kann er nicht bleiben. Erst kürzlich wurden zwei Hirten auf dem Feld von einer Granate getötet.
Es gibt jeden Tag Angriffe, gestern auch. Gott sei Dank hat es niemanden getroffen. Aber wir erleben das ständig.
Etwa 50.000 Menschen haben das umkämpfte Grenzgebiet mittlerweile verlassen und im sicheren Hinterland Zuflucht gefunden.
Wir haben mit diesem Krieg nichts zu tun. Das Krieg führen besorgen hier andere. Wir wollen einfach nur leben, uns um unser Vieh und unsere Geschäfte kümmern. Mehr nicht. Wir gehören zu niemandem. Mit der Hezbollah haben wir nichts zu schaffen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Sicherheit.
Aber die Berge und Täler zwischen dem Grenzgebiet und Nabatir sind nun mal Kernland der Hezbollah. Dort vor allem hat die Miliz ihr Raketenarsenal in unterirdischen Silos gelagert. Von dort aus würde sie im Ernstfall ihre Salven auf Israel feuern. Es ist hochexplosives Gelände, über das Ibrahim seine Schafherde treibt. Jederzeit könnte das Weideland zum Schlachtfeld werden. Dabei sollten hier eigentlich UNO-Blauhelme für Sicherheit sorgen. Seit 1978 sind 10.000 Soldaten aus 49 Ländern im Grenzgebiet stationiert.
How would you describe the situation right now?
It's tense.
Die Lage sei angespannt. Sehr angespannt, sagt Andrea Tenenti, der Sprecher der UNIFIL in der grenznahen Ortschaft Nakura.
And we have been having exchanges of fire.
Wir beobachten hier jeden Tag Gefechte. Das Hauptproblem ist, dass jede Seite einen Fehler machen kann. Das kann jederzeit passieren. Und je länger dieser Konflikt andauert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas außer Kontrolle gerät und sich ausweitet.
Tenenti, ein freundlicher, aber hartgesottener Italiener im Dienst der UNO, hält nun schon seit 17 Jahren die Stellung im Südlibanon. In der Pufferzone hat die UNIFIL einen schweren Stand. Die Hezbollah beschuldigt sie ein ums andere Mal, insgeheim Handlanger der Israelis zu sein. Die Israelis werfen den Blauhelmen ihrerseits vor, die Hezbollah im Grenzgebiet schalten und walten zu lassen. Ständig werden sie angefeindet, immer wieder geraten sie selbst ins Visier.
Das gefährlichste Szenario ist, dass in diesem Kleinkrieg, der zurzeit an der Grenze herrscht, der sich aber kontinuierlich ausdehnt, jede Woche größer wird, dass da irgendwann eine der beiden Seiten etwas trifft, was für die andere Seite so schmerzhaft ist, dass es eine sehr, sehr harte Antwort finden muss, massiv zurückschlagen muss.
Heiko Wimmen von der International Crisis Group spricht vom Kipppunkt, Englisch Tipping Point. Gemeint ist eine Entwicklung, die ab einem bestimmten Punkt trotz aller Gegenmaßnahmen nicht mehr aufgehalten werden kann.
Wenn das passiert, wenn eine Hezbollah-Rakete irgendwo in Nahariya ein Wohnhaus trifft, einen Supermarkt und wir haben dann 20 tote Zivilisten, oder wenn die Israelis das Gleiche auf dieser Seite der Grenze tun, dann kann es dazu kommen, dass wir uns von einer Eskalationsleiter, wo immer jede Seite nur ganz vorsichtig ein kleines Schrittchen weitergeht auf die nächste Stufe, dass wir von einer solchen Eskalationsleiter in eine Spirale geraten. Und diese Spirale dreht sich dann aus eigener Kraft und aus der eigenen Dynamik der Gewalt, die von beiden Seiten kommt. Und das kann dann sehr, sehr schwer sein, so eine Dynamik nochmal einzufangen.
Weder die Freilassung von Geiseln noch die Feuerpausen ändern etwas am grundsätzlichen Konflikt. Weite Teile von Gaza sind in Schutt und Asche gelegt, über 18.000 Zivilisten getötet worden. Westliche Geheimdienste gehen aber immer noch davon aus, dass mehr als die Hälfte der Hamas-Milizionäre kampffähig ist. Trotz allem wird sich Israels Regierungschef Netanyahu nicht von seinem erklärten Kriegsziel abbringen lassen. Die Hamas zerstören, ihre Mitglieder töten. Dead Man Walking hat er sie genannt. Männer, die eigentlich schon so gut wie tot sind. Im Süden Beiruts haben die Dead Man Walking dank der Hezbollah eine sichere Bleibe gefunden. Die Hamas-Außenstelle liegt im schiitischen Stadtteil Daher, einem ärmlichen Viertel, wo sich die Nähe der Hezbollah zum iranischen Mullah-Regime an den Hauswänden ablesen lässt. Ganze Fassaden sind zugehängt mit den Porträts Ayatollah Khomeinis. Die Adresse ist unter Medienleuten bekannt. Ein unscheinbarer Apartmentblock in dicht besiedeltem Wohngebiet. Ein Kindergarten ist darin untergebracht, gleich nebenan ein Supermarkt. Aus Sicht der Hamas ist das eine günstige Lage, nur für den Fall, dass eine israelische Rakete einschlagen würde. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Man kennt sich, grüßt sich, umarmt sich. Bassem Naim, ein hochrangiges Mitglied der Hamas, hat zum Pressetermin eingeladen. Er war Gazas erster Gesundheitsminister, wurde später Minister für Jugend und Sport, ging 2023 als Hamas-Vertreter nach Moskau. Und nun ist er hier, in Beirut. Die meisten arabischen Medienvertreter sitzen da und lesen ihm jedes Wort von den Lippen ab.
We are ready to continue up to the end and we are sure of our victory.
Wir werden unseren Kampf bis zum Ende weiterführen und wir sind siegesgewiss. Der Feind wird unterliegen. Aber wichtig ist auch, in Gaza geht es nicht nur um das Palästinenserproblem. Jeder Araber, jeder Moslem ist betroffen, wenn in Jerusalem die Al-Aqsa-Moschee, das drittwichtigste Heiligtum im Islam, angegriffen wird. Darum geht es. Und so wie uns die Israelis bekämpfen, rekrutieren sie gerade überall in der islamischen Welt neue Anhänger für uns. Nicht wir tun das, das machen die Israelis für uns.
Mit einem Mal unterbricht sich Bassem Naim, lächelt und sagt, ach, das deutsche Radio ist auch da, Sie kommen aus Deutschland.
Ich war in Deutschland ungefähr 10 Jahre. Ich war in Erlangen bei Nürnberg, Freistaat Bayern. Ich habe Medizin studiert von 1982 zu 1992. Dann ich habe allgemeine Chirurgie spezialisiert.
Unter dem Schutz der Hezbollah verbreitet der welterfahrene Bassem Naim wahlweise auf Englisch, Deutsch oder Arabisch das Hamas-Narrativ. Es habe am 7. Oktober kein Massaker an Zivilisten gegeben. Die Hamas habe nur militärische Ziele in Israel attackiert. Alles andere seien zionistische Fake News. Das systematische Leugnen und Verdrehen der Tatsachen findet enorme Resonanz in den arabischen Medien. Der Westen mag die Hamas als Terrororganisation ächten. Doch vor dem Hintergrund der ausgebombten Trümmerlandschaft von Gaza dominiert die Hamas den öffentlichen Diskurs im Nahen Osten.
Unsere Operation diente nur der Verteidigung. Es war eine 100% palästinensische Operation. Aber wir brauchen jetzt dringend von denen Unterstützung, die an unseren gerechten Kampf glauben.
Die Hamas kann sich einstweilen auf die Unterstützung der Hezbollah verlassen. Wie lange sie anhält, was sie am Ende bedeutet, ist ungewiss. Es gibt mehr als genug Männer, Waffen und Fanatismus, um die gesamte Region ins Chaos zu stürzen. Und es gibt all die anderen, die gefangen von Kriegsangst ihren Alltag bewältigen müssen. Leute wie Leila in ihrem Lebensmittelladen in West-Beirut.
Wir wollen eine Familie gründen, aber das kann ich mir im Libanon nicht mehr vorstellen. Keine Sicherheit, kein Vertrauen, kein politisches System, das dir hilft oder dich schützt. Kein Strom, keine medizinische Versorgung. Das ist alles so schwer. Wir wollen Kinder, mein Mann und ich. Wir sind nicht mehr jung. Ich bin 30, er ist 36. Wir wollen doch nur etwas Stabilität in unserem Leben. Wir werden weggehen, nach Australien. Wir haben unsere Papiere bei der Botschaft eingereicht. Mal sehen, was passiert.